Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Weltraumschrott, also die Hinterlassenschaften der Menschheit in der Umlaufbahn um unseren Planeten. Meistens die Überreste von Satelliten und anderen Sonden. Dieses Thema ist ein Dauerbrenner hier bei uns in Forschung aktuell. Und auch heute berichten wir über Trümmer, die nun sogar möglicherweise die Arbeit auf der Internationalen Raumstation beeinträchtigen könnten. Außerdem geht es darum, wie Rechenzentren die Energiewende beflügeln könnten. Doch zu Beginn der Sendung werfen wir einen Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen. Wochenlang kannte die bundesweite 7-Tage-Inzidenz nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Doch diese Dynamik scheint nun gebrochen. Seit 3 Tagen in Folge sinken die Werte wieder leicht, wenn auch immer noch auf einem hohen Niveau, auf einem in Deutschland nie zuvor gekannten Niveau. Könnte es aber sein, dass tatsächlich ein Plateau bei den Neuansteckungen erreicht ist, möglicherweise sogar ein Wendepunkt? Das wollte ich vor der Sendung wissen von Professor Kai Nagel. Der Informatiker beschäftigt sich an der TU Berlin unter anderem mit epidemiologischen Modellen.
Die Infektionszahlen, also die Inzidenzen, die steigen im Normalfall immer noch ein bisschen an wegen Nachmeldungen im Nachhinein. Insofern würde ich jetzt also noch nicht unterschreiben, dass die Inzidenzen nach unten gehen. Es ist aber doch sehr klar, wenn man die Änderung der Inzidenzen sieht, also wo das vor ein paar Wochen vielleicht von Woche zu Woche 30% war und dann war es 20% und dann war es 10%, dass das doch nach unten geht und das steuert jetzt auch auf die Null zu. Und das ist ja eigentlich genau das, dass wir dann ein Plateau hätten, also dass die Inzidenzen von einer Woche zur nächsten eben erstmal nicht mehr steigen, aber auch nicht mehr fallen. Und irgendwann müssten sie dann auch wieder fallen. Also insofern ein bisschen vorsichtiger, als Sie das gesagt haben, aber im Prinzip ja.
Sie haben gerade mit weiteren Kolleginnen und Kollegen ein Positionspapier veröffentlicht, Maßnahmen zur 4. Covid-19-Welle heißt es. Und darin schreiben Sie, dass die Spitzenwerte der 7-Tages-Inzidenz für Mitte Dezember zu erwarten sind, wenn täglich 1-2% der Bevölkerung eine Impfung oder eine Boosterimpfung erhalten. Das sei das Ergebnis aus unterschiedlichen unabhängigen Modellen. Das heißt, diese Aussage, die wird Sie jetzt auch einschränken, die Spitze Mitte Dezember?
Naja gut, also wir sind jetzt Anfang Dezember und das wäre Mitte Dezember und wie gesagt, so wie wir das im Moment sehen, steigen die im Moment noch leicht an. Also insofern ist das jetzt kein so großer Unterschied. Es ist aber eigentlich zur Verständnis der Dynamik auch wichtiger zu sehen, dass wir regional extrem unterschiedliche Vorgänge haben. Also wir haben im Osten halt die relativ geringe Impfquote und im Süden und deswegen eine relativ stark ansteigende Dynamik, wo auch gut sein kann, dass das Maximum der Welle jetzt schon durch ist. Und wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit höherer Impfquote eine langsamere Dynamik, wo auch klar das Maximum der Welle später liegt. Und irgendwie ist die Mittelung über alle diese Vorgänge dann die Bundeswelle.
Und ein wichtiges Maß für die Dynamik der Welle ist die effektive Reproduktionszahl, also der sogenannte R-Wert. Der liegt im Moment ungefähr bei 1, knapp darunter. Das heißt, im Schnitt steckt ein Infizierter einen weiteren Menschen an. Die Zahlen der Neuansteckungen dürften also relativ konstant bleiben. Und auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der bezeichnet das ja als, Zitat, sehr gutes Zeichen, Anlass zur vorsichtigen Hoffnung, dass die Infektionszahlen eine Art Plateau erreichen. Sie würden das also genauso einordnen?
Ja, also vielleicht gerade noch mal zur Einordnung. Der prozentuale Anstieg der Inzidenzen und dieser R-Wert größer 1 enthalten eigentlich die gleiche Information. Also insofern, wenn das jetzt von einer zur nächsten Woche die Inzidenzen ungefähr gleich bleiben, dann heißt das auch, dass der R-Wert ungefähr 1 ist. Und wenn die dann runtergehen, dann ist der R-Wert auch kleiner 1. Und insofern ist das tatsächlich die gleiche Aussage wie vorhin. Wir nähern uns dem Maximum dieser Welle und das wird dann anschließend erst langsam und dann wahrscheinlich immer schneller auch wieder runtergehen.
Der Dachverband der akkreditierten Labore in der Medizin Alm, der weist darauf hin, dass die Arbeitsbelastung bei der Auswertung der Tests stark zugenommen hat. Aus einzelnen Laboren hören wir, dass es einen Rückstau gibt bei den auszuwertenden Proben. Kann es denn sein, dass wir hier schon eine Art Sättigung sehen, dass wir also gar nicht so sehr den tatsächlichen Pandemieverlauf in den Inzidenzen sehen, sondern eher eine Art Messartefakt?
Ja, das kann im Prinzip schon passieren, aber es gibt einen weiteren Indikator, das ist die Positivquote bei den Tests, also wie viel Prozent der Tests positiv sind. Und der Wert hat mit dem Rückstau erstmal nicht so viel zu tun. Und da sieht man eine ähnliche Tendenz, wie wir in den Inzidenzen sehen. Insofern denke ich schon, dass das eigentlich wahrscheinlich stimmt.
Die stark und auch die nicht ganz so stark betroffenen Bundesländer haben damit begonnen, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu treffen. 3G, 2G, 2G plus und so weiter. Kann es sein, dass dadurch der exponentielle Verlauf schon jetzt gebrochen wurde?
Also da spielen viele Dinge zusammen. Das ist generell so, dass das, wenn der Winter einmal da ist, dieser Inzidenzanstieg von einer zur nächsten Woche nach unten gehen muss. Und das sind mehrere Effekte. Ein Effekt ist tatsächlich, dass die Leute vorsichtiger werden. Ein zweiter ist, dass die Politik reagiert, was damit natürlich sowieso interagiert. Das dritte ist, dass immer mehr Leute immun durch Infektion werden. Also von daher gesehen ist das eigentlich insgesamt jetzt das, was man erwarten würde. Und alles leistet einen Beitrag. Und wir würden tatsächlich auch sagen, weil wir jetzt eine relativ flache Welle vermuten, eben durch diesen Effekt, dass das unterschiedlich ist in den Bundesländern, dass das schon gut ist, wenn wir da jetzt noch nachhelfen, dass das schnell nach unten geht, weil der Höhepunkt der Intensivbelastung doch mit 2 bis 4 Wochen Verzögerung dann kommt. Und dann sind wir langsam in der Weihnachtspause, da ist es eh schwierig, Personal zu kriegen. Also dass man da irgendwie versucht, nochmal zusätzlich zu dämpfen, ist sicher eine gute Sache.
Sie haben es gerade angedeutet, die offiziell angeordneten Maßnahmen, die bilden natürlich nur eine Seite ab. Ich denke, dass viele Menschen angesichts der aktuellen Zahlen sich einfach von sich aus vorsichtiger verhalten. Welche Rolle könnte das denn spielen, auch hinsichtlich der Modelle?
Also wir haben eigentlich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung aus Mobilfunkdaten in unseren Modellen drin, natürlich immer nur für die Vergangenheit. Da war jetzt schon zu sehen, dass die Vorsicht der Leute weniger ist verglichen mit letztem Jahr. Also offenbar viele Leute mit Impfstatus gesagt haben, naja gut, aber mich betrifft das ja jetzt erstmal nicht. Wir sehen jetzt aber doch, dass es da jetzt auch eine Reaktion gibt. Das Zweite ist, dass diese, wir sagen immer Mobilität, aber im Grunde ist es die aushäusig verbrachte Zeit. Das ist ein bisschen komisch, das spielt quadratisch ins Infektionsgeschehen rein. Also wenn die Leute von 100% auf 90% zurückgehen, dann hat man 0,9 mal 0,9 gleich 0,81, nur noch 81% der Infektionen. Das heißt also, bereits 20-30% Mobilitätsrückgang hat enorme Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen.
Werfen wir noch einmal einen Blick auf Ihr Positionspapier. Welche Maßnahme sollte denn in den kommenden Tagen die allerhöchste Priorität genießen?
Also auf jeden Fall schnelles Boostern, weil das sozusagen eine Schutzmaßnahme ist. Da muss man einmal was tun und dann schleppt man die immer rum, nicht? In jeden Kontext, nach Hause, in die Schule, wenn man da schon impfen darf oder in die Universität oder ins Büro oder was auch immer. Während alles andere, eine Maske funktioniert nur, wenn man sie aufhat. Eine nicht wahrgenommene Aktivität funktioniert nur, wenn man sie nicht wahrgenommen hat. Also das ist sicher mit Abstand die wichtigste Maßnahme.
Boostern als ein wichtiger Baustein. Wie sieht das denn aus mit den Menschen, die bisher noch gar nicht geimpft sind? Müssten die nicht auch mit höchster Priorität nun ihre Erstimpfung erhalten?
Also so wie die Daten im Moment aussehen, bewirkt 3 Leute geboostert ungefähr das Gleiche wie eine Person erst geimpft. Also da sieht man, dass der Hebel für die Erstimpfung relativ groß ist. Und von daher gesehen ist das schon von zentraler Wichtigkeit, dass das auch noch mehr Personen als bisher machen.
Sagt der Modellierer Kai Nagel von der TU Berlin zur aktuellen Dynamik der Corona-Pandemie. Ob die Energiewende gelingt, das hängt auch davon ab, ob wir es schaffen, den flüchtigen und wechselhaften Strom aus erneuerbaren Quellen zu verstetigen. Um auch dann Energie liefern zu können, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, sind die Erzeuger auf Energiespeicher angewiesen. Wie lassen sich diese Kapazitäten aber in kurzer Zeit aufbauen? Hier kommen nun Einrichtungen ins Spiel, die eigentlich einen eher zweifelhaften Ruf haben, nämlich als Energiefresser. Große Rechenzentren nämlich. Sie sollen künftig Strom zwischenspeichern und bei Bedarf ins Netz einspeisen. Eine Studie von Bloomberg, Eaton und Stadtkraft hat das einmal durchgerechnet. Mein Kollege Peter Welchering hat sich das Papier näher angeschaut. Peter, wie soll das aussehen? Wie können Rechenzentren denn zur Energiewende beitragen?
Ja, tatsächlich als Stromspeicher, denn Rechenzentren, die halten ja auch heute schon Stromreserven vor. Die hängen ja im öffentlichen Netz und da kommt es ja hin und wieder schon mal zu Ausfällen. Und wenn das der Fall ist, also wenn der Strom ausfällt, dann springt eben im Rechenzentrum die unterbrechungsfreie Stromversorgung ein. Und die besteht im Wesentlichen in den großen Rechenzentren aus dem Schwungrad und aus Pufferbatterien und die liefern dann eben überbrückungsweise mal für eine Viertelstunde, mal für eine halbe Stunde Strom für die Rechner und die Peripherie wie Festplatten und so weiter.
Und wie sieht es aus, wenn der Strom für längere Zeit ausfällt?
Dann springen noch in vielen Rechenzentren tatsächlich die dieselbetriebenen Notstromaggregate an. Einige Rechenzentren halten da allerdings auch schon Batteriesysteme bereit. Eaton hat da übrigens ein sehr interessantes Projekt auch mal gemacht mit recycelten Autobatterien, die dann in ihrem zweiten Leben als Notstromreserve eingesetzt wurden. Aber da finden sich alle Arten von Batterietypen.
Ja, bisher spielt diese Speicherkapazität von Rechenzentren ja keine große Rolle in der Wahrnehmung. Sie gelten eigentlich eher als Energiefresser. Schauen wir uns doch diesen Aspekt zuerst einmal an. Wie viel Energie schlucken die denn überhaupt?
Also in diesem Jahr liegt der Energieverbrauch der Rechenzentren in den 5 untersuchten Ländern, die sich das Sutcraft, Eaton und eben auch Bloomberg vorgenommen haben, also Westeuropa mehr oder weniger, bei 3 Gigawatt. Ende 2030 werden das nach Berechnung der Forscher schon mehr als 5 Gigawatt sein. Und dabei stellen immer mehr Rechenzentren allerdings auch auf erneuerbare Energien um. Das heißt, dass sie sich heute schon damit beschäftigen, wie sie den Strom speichern. Denn wenn das Angebot an erneuerbaren Energien gerade gering ist, dann müssen sie ja speichern. Und in diesem Thema sind dann eben auch die Batterien hochgekommen. Und bei diesen Berechnungen, da sind die Analysten darauf gekommen, dass Rechenzentren in den 5 Ländern dem Netz dann insgesamt so eine Flexibilitätsreserve von knapp 17 Gigawatt bereitstellen könnten. Das wäre natürlich schon ein ganz beträchtlicher Anteil an dem, was wir sozusagen an Speicherreserve brauchen, die zum Beispiel im Jahr 2030 dann benötigt würde. Und mit Flexibilitätsreserve, da bezeichnen die Fachleute hier eben die Strommenge, die gespeichert werden kann, wenn Sonne und Wind gut liefern und die dann abgerufen werden kann, wenn eben die Sonne nicht scheint oder wenn der Wind gerade nicht weht, also Flaute herrscht.
Und diese Aufgabe als Energiespeicher, ist das denn etwas, was die Rechenzentren sozusagen aus dem Stand heraus leisten können oder müssen die dafür um- oder auch aufgerüstet werden?
Ja, ohne ein bisschen Umrüstung geht es nicht aus dem Stand heraus. Komplett so wird es nicht gehen. Aber Pilotprojekte bei Microsoft, Google, Amazon oder auch DigiPlitz oder Basefarm, die sich die Analysten angeschaut haben, die haben schon gezeigt, wie es gehen könnte. Ohne Umbau kämen die Rechenzentren mit der heutigen Speicher- und Energieinfrastruktur nur auf knapp 4 Gigawatt. Das ist nicht sehr viel und das würde am ehesten wohl in der ganz kurzfristigen Frequenzregelung, also wenn tatsächlich die Stromfrequenz, weil unterschiedliche Verbrauchs- und Einsparsituationen da sind, rauf und runter geht, dann wirksam werden. Da können Rechenzentren aus der unterbrechungsfreien Stromversorgung dann bei Bedarf eben ins Netz einspeisen, fangen dann auch Spitzenverbräuche ab. Aber sie müssten den Strom dann doch wieder aus dem Netz zurückbekommen. Und wenn sie den dann aus Batteriespeichern beziehen, dann kann eben aus der kurzfristigen Frequenzregelung sogar eine mittelfristige Flexibilitätsreserve werden. Und deshalb müssen dafür dann auch die Backup-Reserven herangezogen werden. Strom für den mittelfristigen Betrieb, also diese Backup-Reserven, haben eben bisher die Notstromaggregatoren und Notstromgeneratoren geliefert auf Dieselbasis. Das war in den alten Rechenzentren so, aber die werden zunehmend von Batterien abgelöst. Und da liegt die Riesenchance, denn bis zu 50% der Stromreserven aus diesem Bereich, die können dann für die Flexibilitätsreserve bereitgestellt werden. Und wenn die Politik dann noch ein paar Anreize gibt, dann lohnt es sich auch für die Rechenzentren wirtschaftlich, die Backup-Systeme weiter auszubauen und noch mehr Strom zu speichern.
Ja, da höre ich heraus, dass es um Geld geht. Welche Anreize könnte denn die Politik hier schaffen?
Ja, da werden verschiedene Ansätze diskutiert. Zum einen die Stromtarife, die sind ja in Deutschland recht hoch, da könnte es Abschläge auf diese Tarife geben, abhängig davon, wie viel Speicher eben so ein Rechenzentrum zur Verfügung stellt. Dann könnten auch direkt Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Rechenzentren gefördert werden und dann könnte man natürlich auch nochmal die erforderlichen Personalressourcen, die sowas eben auch einfach mit sich bringt, auch nochmal direkt fördern lassen, etwa von der Regierung.
Vielen Dank, Peter Welchering, war das über Rechenzentren, die als Stromspeicher für die Energiewende dienen könnten. Vor 2 Wochen starteten die russischen Streitkräfte von einem Weltraumbahnhof nordöstlich von Moskau eine Rakete. Nur wenige Minuten später traf diese Rakete einen ausgedienten sowjetischen Spionagesatelliten und zerstörte ihn. Das Ganze im Rahmen eines Militärmanövers. Die Aktion sorgte weltweit für entsetzte Reaktionen, denn die Zahl der Trümmer im Orbit ist damit wieder einmal sprunghaft angestiegen, wie übrigens zuvor bereits bei ähnlichen Tests anderer Nationen. Der gezielte Satellitenabschuss könnte nun aber sogar den Betrieb auf der Internationalen Raumstation behindern, Karl Urban berichtet.
Die Entscheidung wirkte überraschend. Am Dienstag sagte die NASA einen seit Wochen geplanten Weltraumausstieg auf der Internationalen Raumstation kurzerhand ab. Es gebe eine Warnung, dass Weltraumschrott der Station nahe kommen könnte. Doch nur einen Tag zuvor hatte Dana Weigel noch Sorgen um die Gefahren des Weltraumschrotts zurückgewiesen. Die stellvertretende Chefin des ISS-Programms bei der NASA hatte zuversichtlich geklungen.
Tomorrow's spacewalk has primarily focused on replacing the failed String 2 S-Band antenna.
Eine Astronautin und ein Astronaut sollten eine defekte Antenne austauschen. Eine Routinearbeit, bei der sich beide 6,5 Stunden lang außerhalb der Station aufgehalten hätten. Die meisten Fragen der Journalisten beschäftigten sich daraufhin aber mit den Überresten eines von Russland abgeschossenen und ursprünglich 2 Tonnen schweren Spionagesatelliten, der am 14. November bei einem Militärmanöver gezielt zerstört worden war.
Am Anfang war die Trümmerwolke sehr konzentriert. Die ISS ist bei jedem Umlauf hindurchgeflogen. Deshalb waren wir besonders in den ersten 24 Stunden sehr besorgt.
Zwar fliegt die ISS auch 2 Wochen später noch immer regelmäßig durch die Trümmerwolke, aber mittlerweile hätten sich die Bruchstücke stark verteilt. Das Risiko für die gesamte Station, von einem Stück Weltraumschrott getroffen zu werden, habe sich durch den russischen Waffentest zwar verdoppelt, die Gefahr für frei fliegende Astronauten im Raumanzug sei dagegen fast unverändert geblieben.
Ein Raumanzug ist sehr viel anfälliger gegenüber kleinen Trümmern und von denen gibt es sowieso schon relativ viele natürliche. Vor allem sind das Mikrometeoriten, weshalb das Risiko, getroffen zu werden durch die Trümmerwolke, nur um ungefähr 7% gestiegen ist.
Ein Weltraumausstieg ist laut der NASA per se nicht ganz ungefährlich. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem 6,5-stündigen Einsatz getroffen zu werden, liege bei 1 zu 2700. Ein Raumanzug könne aber ein kleineres Loch problemlos kompensieren, ohne dass dem Raumfahrer sofort die Luft ausgeht. Dennoch ist das Problem des Weltraumschrotts mittlerweile äußerst ernst geworden, bestätigt Luisa Innocenti, die bei der Europäischen Raumfahrtagentur das Programm Clean Space für eine saubere Raumfahrt leitet. Und daran seien bei weitem nicht nur militärische Manöver schuld.
Haven't we understood that space is a resource and we need to care about it?
Haben wir es immer noch nicht verstanden, dass das All eine Ressource ist, um die wir uns kümmern müssen? Wir starten immer noch kontinuierlich und lassen die Satelliten dann dort oben. Manche von ihnen explodieren, weil ihre Batterien nicht getrennt wurden oder weil ihre Treibstofftanks nicht geleert wurden. Deswegen war ich auch nicht schockiert, weil die Menge an Weltraumschrott sowieso weiter ansteigt.
Ob die neueste Kollisionswarnung für die internationale Raumstation auch mit dem neuen Schrott vom russischen Satellitenabschuss zusammenhängt, ist unklar. Denn die Flugbahnen der dabei entstandenen Fragmente sind noch weitgehend unbekannt. Sie müssen erst mühsam vermessen werden. Von rund 1700 Bruchstücken, die wegen ihrer Größe vom Boden aus überhaupt verfolgt werden können, sind gerade erst 11% genauer bekannt. Bis alle dieser Fragmente vermessen wurden, dürften viele Monate vergehen. Bis dahin wird auch der Alltag auf der Raumstation etwas schwerer planbar. Der eigentlich für heute geplante Weltraumausstieg soll nun am Donnerstag stattfinden. Jedenfalls, wenn nichts mehr dazwischen kommt.
Satellitenabschuss mit potenziellen Folgen für die Raumfahrt, ein Beitrag von Karl Urban war das. Und damit wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
In der Arktis könnte es schon in wenigen Jahrzehnten mehr regnen als schneien. Das berichtet ein Forschungsteam aus den USA und Kanada im Fachjournal Nature Communications. Die Basis sind Berechnungen mit neuesten Klimamodellen. Die Umstellung der vorherrschenden Niederschlagsart in der Arktis ist eine Folge des Klimawandels. Bisher hatten Modellrechnungen diese Veränderungen für den Zeitraum zwischen 2070 und 2090 vorausgesagt. Die neue Studie liefert Hinweise, dass sie schon rund 20 Jahre früher eintreten könnte. Und das selbst dann, wenn es gelänge, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Treiber dieser Entwicklung ist eine Art Teufelskreis. Wenn es weniger schneit, bildet sich weniger Meereis in der Arktis. Ohne das Eis nimmt das Polarmeer wiederum mehr Wärme auf. Das führt zu mehr Regen anstelle von Schnee, also auch weniger Eis und so weiter. Ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Notfallzulassung eines ersten Covid-19-Medikamentes in Pillenform empfohlen. Es handelt sich um den Wirkstoff Molnupiravir des US-Pharmaunternehmens Merck. Allerdings fiel das Votum des Gremiums recht knapp aus, mit 13 Ja- und 10 Nein-Stimmen. Vergangene Woche erst hatte Merck neue Daten präsentiert. Die zeigen, dass das Medikament deutlich weniger effektiv ist, als eine kleinere Vorstudie noch nahelegte. Schwere Krankheitsverläufe mit möglicher Todesfolge wurden demnach in einer klinischen Studie mit Hochrisikopatienten nur um rund 30% reduziert. Davor hatte Merck noch mit 50% gerechnet. Folgt die FDA ihrem Expertenrat und erteilt Molnupiravir die Notfallzulassung, wäre es das erste Covid-19-Medikament auf dem Markt, das in Pillenform auch zu Hause eingenommen werden könnte. Experten gehen davon aus, dass die FDA den Einsatz von Molnupiravir auf Patienten mit einem hohen Risiko für schwere Corona-Verläufe beschränken dürfte. Flusspferde besitzen ein gemeinschaftliches Mikrobiom. Unter Mikrobiom wird die Ansammlung aller Bakterien verstanden, die in einem Organismus siedeln, vor allem im Darm. Normalerweise beherbergt jeder Mensch und jedes Tier seine ganz eigene Mikrobengemeinschaft. Doch es gibt offenbar Ausnahmen, wie Forschende der University of Florida im Fachjournal Scientific Reports berichten. Bei Flusspferden, die in Gruppen zusammenleben, konnten sie kaum noch Unterschiede in der Zusammensetzung des jeweiligen Mikrobioms feststellen. Die Erklärung: Die Tiere stehen häufig dicht gedrängt in Tümpeln und koten dabei auch in das Wasser. Das wiederum wird von allen Tieren im Tümpeln geschluckt. Infolgedessen wird das Mikrobiom aller Flusspferde einer Herde gewissermaßen homogenisiert. Die Forschenden führen in ihrer Studie für diese organismusübergreifende Bakteriengemeinschaft eine neue Bezeichnung ein, das Metamikrobiom. Ein Hydrogel könnte helfen, geschädigte Stimmbänder zu reparieren. Wenn zum Beispiel bei Operationen im Halsbereich die Stimmbänder verletzt werden, heilen diese nur sehr schlecht, weil sie ständig in Bewegung sind. Forschende aus Kanada haben ein Hydrogel aus biokompatiblen Polymeren entwickelt, das sich als Stützmaterial in geschädigtes Körpergewebe einspritzen lässt. Das Hydrogel selbst ist so porös, dass neu gebildetes Gewebe dort hineinwachsen kann. Normalerweise sind Hydrogele mechanisch nicht stabil genug, um Schwingungsbelastungen längere Zeit auszuhalten. Die neu entwickelte Variante erwies sich in Versuchen aber als ausreichend reißfest. Die zugehörige Studie ist im Fachmagazin Advanced Science erschienen. Wer eine schwere Erkrankung mit Covid-19 übersteht, hat in den folgenden 12 Monaten noch immer ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Das ist das Ergebnis der Studie eines Forschungsteams aus den USA im Fachjournal Frontiers in Medicine. Sie basiert auf der Auswertung von elektronischen Krankenakten von fast 14.000 Menschen, die wegen möglicher Corona-Infektionen einen PCR-Test machten und dann nachverfolgt wurden. Die Daten zeigen, das Sterberisiko im ersten Jahr nach überstandener Corona-Krankheit war bei PatientInnen mit schweren Verläufen rund doppelt so hoch wie bei Menschen, die nur milde oder moderate Symptome zeigten. Überraschenderweise zeigte die statistische Auswertung einen Trend, wonach das 12-Monats-Sterberisiko bei Patienten unter 65 Jahren mit schweren Verläufen sogar noch etwas höher ausfällt.
Sternzeit. 1. Dezember. Endlich wieder zum Mars. Sonnabend vor 25 Jahren startete die NASA die Mission Mars Pathfinder. Der Pfadfinder war der erste Marsflug nach 20 Jahren Pause und wies tatsächlich den Weg zur intensiven Erforschung des roten Planeten. Nachdem die beiden Viking-Sonden Mitte der 70er Jahre auf dem Mars gelandet waren, aber kein Leben nachweisen konnten, war das Interesse der Raumfahrtagenturen zunächst erlahmt. Schließlich setzte man erstmals auf ein Fahrzeug, das auf der Oberfläche herumfahren sollte. Die Landung der Muttersonde Pathfinder erfolgte am 4. Juli 1997, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Der sechsrädrige Rover Sojourner, kaum größer als ein Schuhkarton, rollte über eine Rampe in den roten Sand. Er hatte wissenschaftliche Instrumente an Bord, um die Zusammensetzung des Gesteins zu untersuchen. Seine Daten und vor allem die Fotos der Muttersonde, die zeigten, wie das putzige Gefährt scheinbar staunend vor Steinen stand, wurden zum ersten großen Wissenschaftshype im damals gerade aufkommenden Internet. Die Mission bewies auch das PR-Geschick der NASA. Steine, die der Sojourner untersuchte, wurden etwa Barnacle Bill oder Yogi genannt, nach berühmten Comicfiguren. Bei einer europäischen Mission hätten die Steine wohl Mars 7a oder 12-6m geheißen. Nach 3 Monaten im Einsatz verstummte der Sojourner. Vermutlich waren seine Batterien in den eisigen Marsnächten eingefroren. Inzwischen ist er sicher stark eingestaubt, steht aber immer noch im roten Sand.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Europas Antwort auf die neue Seidenstraße. Die EU stellt die Global Gateway-Initiative vor. Außerdem geht es um den Barmer Pflegereport.